Lass uns Platz nehmen. Du bist mein Rühmen, du allein, Herr Jesus Christus. Dafür preise ich dich, dafür bete ich dich an, dass du das volle Heil uns gebracht hast. Genügend Geist, genügend Leben, genügend Freude, genügend Frieden, genügend Heilung, genügend Befreiung. Alles ist in dir, Herr Jesus. Ich danke dir für den heutigen Nachmittag. Halleluja. Amen. Für mich ist heute ein Thema über Prophetie. Hier habe ich die Bedeutung der Prophetie, was habe ich davon, wie funktioniert das und so weiter und wie wachse ich in den prophetischen Dienst, ins prophetische Leben, zum Himmel schaue ich empor, habe ich vorhin gesungen. Und je mehr wir zum Himmel aufschauen, umso freudiger, umso erfüllter werden wir. Also wir wollen hinaufschauen zum Himmel, aber ich lade dich auch ganz herzlich ein für Freitag. Freitag werde ich über den Glauben sprechen. Glauben ist eine Gabe, ein Charisma. Plötzlich kannst du glauben. Du kannst machen, was du willst. Du kannst glauben oder du kannst nicht glauben. Beides ist drin. Du kannst glauben oder du kannst nicht glauben. So, Glaube ist eine Gabe, wird das Thema sein. Und dann, Gott will deinen Wohlstand. Ich möchte auch dieses Thema behandeln, denn Gott will nicht, dass wir Bettler sind, dass wir auf alle vier kriechen und krabbeln. Gott will, dass wir ein erfülltes Leben haben und dazu ganz herzlich eingeladen für Samstag. Und dann am Sonntag, das Thema bei Gott ist Freude. Freude, die die Welt uns nicht geben kann und Freude, die die Welt uns nicht nehmen kann. Ganz herzlich eingeladen. Und jetzt zum Thema Prophetie. Alles, was wir haben, ist uns durch eine Offenbarung irgendwie gegeben worden. Plötzlich hast du dieses Aha-Erlebnis. Plötzlich hast du es irgendwie gewusst, so ist es. Dass dir deine Sünden vergeben sind, dass du ein Kind Gottes bist, dass du im Himmel angeschrieben bist, das bist du schon immer. Bloß das hast du nicht gewusst, das hat dir niemand gesagt oder erklärt. Unsere Namen sind im Himmel eingetragen. Und Jesus sagt nur, wir sollen nicht nur denken, dass wenn Dämonen untertan sind und so weiter, dass das alles ist. Freut euch, dass eure Namen im Himmel noch stehen. Noch stehen. Das ist wirklich eine große Betonung. So, alles, was wir haben, lernen wir nicht, was wir im geistlichen Leben haben, lernen wir nicht in der Schule, auch nicht in der Gemeinde und nicht immer in der Gemeinde. Dafür werde ich am Freitag sprechen, wie kommt der Glaube? Der Glaube kommt aus der Predigt. Und überall, wo Menschen geglaubt haben, haben sie der Predigt zugehört. Nicht den Gebeten, nicht den Gedichten und nicht den Gesängen, die haben der Predigt zugehört. Und das Wort Gottes fiel in die Herzen der Menschen. Das Wort Gottes kam zu den Menschen. Das Wort Gottes geschah bei dem Propheten Hesekiel ganz besonders. Und es geschah. So, darüber wollen wir dann am Freitag mehr hören. Aber geistliche Dinge kannst du von fleischlichen Menschen, irdischen Menschen, irdisch gesinnten Menschen nicht bekommen. Da brauchst du etwas Geistliches. Etwas, wo die Menschen mit dem Herrn verbunden sind. Und je weiter sie mit dem Herrn verbunden sind, desto mehr kannst du von ihnen abbekommen. Wir haben so viel Verklopftes und Verkopftes in dieser Welt, vor allem im Christentum. Wenn ich dran denke, unsere ganze religiöse Welt, die katholische Welt insbesondere, ist geprägt von den griechischen Philosophen. Die Kirchenväter haben gut gemeinsam gedacht, wir müssen unsere Welt erreichen und wir müssen uns nicht nur der Welt gleichstellen, sondern wir müssen ihre Sprache sprechen. Also die Göttersprache, die ganze griechische Philosophie ist in die Kirche eingezogen und die Kirchenväter haben es übernommen, verarbeitet, christliche Namen gegeben, dann die Götter ein bisschen umgenannt. Das ist ein bisschen schade. Wir sind sehr stark vom heidnischen Gedanken gut geprägt und man versucht Gott zu erfassen mit dem Verstand. Gott kannst du nicht mit dem Verstand erfassen. Da ist unser 30 Gramm Hirn zu wenig. Und deshalb ist die Prophetie sehr wichtig für die Berufung unseres Dienstes, für unseren Glauben. Und alles, was wir haben, ist durch ein Offenbarungsgeschehen geschehen. Ich denke nur die Bekehrung von Saul von Tarsus oder das Zeugnis von Petrus, dass er sagen kann, Christus, du bist der Messias, der Heiland der Welt. Und dann sagt Jesus, das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Und wenn wir das nicht haben, dann reden wir falsch von Jesus. Das widerfahre dir nicht, wir verstehen dann viele Dinge nicht. Und dann redet der Teufel aus uns unter Umständen. Wir haben so viel also Verkopftes in dieser Welt. Und wir brauchen eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass uns ein Licht aufgeht, dass wir sagen, aha, so ist es. Durch den Verstand können wir Gott nicht erfassen. In aller Liebe, du kannst lesen, alle Bücher dieser Welt Du kannst alle Reden, Predigten dir anhören, du wirst es nicht begreifen. Auch die Predigt muss vom Heiligen Geist inspiriert werden. Der, wo predigt, muss vom Heiligen Geist inspiriert sein. Und der, der zuhört, braucht auch die Inspiration des Heiligen Geistes. So, dann funkt es. Dann funktioniert es. So, Gott kann übrigens nur zu den Herzen der Menschen reden. Nur das Herz erfasst Gott. So du mit dem Herzen glaubst, nicht mit dem Kopf. Mit dem Kopf kannst du viel verstehen und viel für wahr halten und positiv denken und so weiter. Das ist nicht das, was Gott sucht, sondern dass das Herz, so du mit dem Herzen glaubst. So, und deshalb heißt es in der Bibel immer wieder, verflucht ist der Mensch, der sich auf den Verstand verlässt. Ich verstehe es so, ich denke, dass es so ist, ich glaube, dass es so ist. Das ist nicht das Wahre. Das Wahre ist, du weißt in deinem Herzen, das hat Gott gesprochen, das habe ich vom Himmel bekommen, das ist mir einfach geschenkt worden. Und der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Mit dem Verstand geht man oft in die falsche Richtung. Da glaubst du, das ist das der Weg, und derweil ist es nur ein Fata Morgana. Und dann, weil du dort ankommst, merkst du, das ist doch nicht das gewesen, was ich gesucht habe. Man geht immer von Menschen aus. Unsere ganze Politik, ganze religiöse Welt, insbesondere die christliche Welt, die von der katholischen geprägte Welt, geht immer von den Menschen aus. Aber Gott will von sich ausgehen. Er sagt, ich bin Liebe, ich bin Licht, ich bin Leben, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und nicht irgendeine Philosophie, irgendeine Ansichtssache, irgendeine Einrichtung, irgendeine Institution, irgendeine Organisation. Wir haben Menschenrechte. Man spricht bei uns von Menschenrechte. Sogar Tierrechte sprechen wir. Aber wo ist Gottes Recht? Wir sollen nach Gottes Gerechtigkeit trachten und dann erst wird uns alles andere zufallen. Gottes Gerechtigkeit, Gottes Rechte. Und das sind diese alten, ewigen, universellen Rechte. Da ist alles begründet. Die ganze Schöpfung, das ist Gottes Recht. Die Schöpfung richtet sich nicht nach uns Menschen. Die interessiert uns gar nichts. Die kämpft sogar manchmal gegen uns, wenn wir nicht für Gott sind. Die ganze Schöpfung, die Tiere, die Heuschrecken. Die Ozonschicht wird immer dünner und dünner und so weiter. Die Natur kämpft gegen den Menschen. Je mehr der Mensch Gott verlässt, desto weniger Segen Gottes ist da. Und Gott sagt, wenn du mir nicht nachfolgst, wenn du meine Stimme nicht gehorchst, dann will ich den Frühregen und den Spätregen von dir fernhalten. Dann vertrocknet das Land. Wir brauchen also die Inspiration von oben. Gott kann nur zu unserem Herzen sprechen und Gott kann nicht mit dem Verstand erfassen. Der Verstand muss nachher verarbeiten. Du sprichst in Zungen, redest eine fremde Sprache und weißt nicht, was es ist. Und dann musst du fragen, was habe ich erlebt, was war das? Und dann erst wird der Verstand aufgerufen. Mit dem Verstand begründen wir dann, sagen wir, Herr, jetzt verstehe ich, endlich sehe ich das, endlich durchschaue ich, endlich sehe ich die Zusammenhänge. Gottes Recht. Und wir sollten immer wieder fragen, nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Nicht um die Bedürfnisse, sondern um Gottes Bedürfnisse. Was sind Gottes Bedürfnisse? Wir wollen immer, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Aber Gott will, dass zuerst er befriedigt wird. Und wenn der Chef, der Großgrundbesitzer, dieser Herr in dem Gleichnis der Bibel gegessen hat, hat er sich abgewischt, gesagt, so Knecht, und jetzt bist du dran. Erst wenn wir Gott zufriedengestellt haben in unserem Leben, dann sind wir erst an der Reihe. Dann wird uns serviert und da bleibt noch so viel übrig, was der liebe Gott nicht aufisst und nicht verbraucht und nicht benötigt. Das Reich Gottes, heißt es in der Bibel, ist nicht Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Geschwister, das ist ganz wichtig. Der natürliche Mensch, der orientiert sich immer nach dem Bauch. Oh, heute das und morgen jenes. Weißt du, es geht um unser, im Natürlichen geht es um unseren Erhaltungstrieb. Aber im Geistlichen geht es um Friede und Freude im Heiligen Geist. Wo kein Friede ist und wo keine Freude ist, ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein Schöpfer des Friedens und der Freude. Und dann kommt Selbsterhaltung. Und dann sagt Gott, so jetzt, geh hin. Denn wenn wir nicht Friede und Freude als unsere Motivation haben, dann sind wir genauso wie der Hase, das Schweinchen, der Hund, die Katze, ein Tier. Der lebt nur nach Instinkten. Der natürliche Mensch lebt nur nach Instinkten. Der braucht keinen Frieden, keine Freude. Gewiss, wenn zu viel Lärm ist, dann kommen die Tiere gar nicht, dann ziehen sie aus. Als ich in Litauen war, in Windenburg, wo ich zeitlang gewohnt oder wo wir zeitlang gewohnt haben, wo meine Eltern gewohnt haben, da gibt es Störche. Und das ganze Land ist voller Störche, wenn sie so durchziehen und so weiter. Und es ist eines festgestellt worden, also das haben wir festgestellt, das hat meine Oma mir auch erzählt, da wo keine Störche auf dem Haus sind und wo kein Störchennest ist, da wohnen Kommunisten oder da ist eine Kneipe unten im Haus. Also wo viel Lärm ist, die Tiere halten es nicht aus. Aber das ist die Schöpfung, das nur nebenbei. Das Tier liebt Essen, Fressen und so weiter. Das ist das Tier, das ist Instinkt. Und der natürliche Mensch lebt auch nur fürs Saufen und Fressen. Nur für das Natürliche, nur für das Dasein. Und der ist gar nicht intelligent. Doch der geistliche Mensch geht nach Freude, geht nach Frieden, vor allem nach dem inneren Frieden. Was ist der innere Friede? Der innere Friede. Prophetie ist etwas Übernatürliches. Da bricht der Gnade Gottes hinein, der Geist Gottes verändert unser Leben. Der Heilige Geist wirkt an unserem Leben und ich habe Frieden. Ich habe Frieden, ich habe Ruhe, ich bin gelassen, bin getrost. Das ist innere Frieden. Ich kann ruhig sein. Die Welt kann von mir untergehen. Ich weiß, Gott trägt mich, Gott hält mich, Gott führt mich, Gott leitet mich. Das ist der Dienst des Geistes. Und der Heilige Geist will uns dienen. Der will uns dienen. Der wiedergeborene Christ, und bitte passt auf, was ich sage, jeder gläubige Christ hat den Heiligen Geist. Es ist nicht so, wie manche Gemeinden sagen, also du musst noch extra getauft werden. Du kannst gar nicht Jesus Herr nennen, ohne den Heiligen Geist. So steht es in der Heiligen Schrift. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist für mich. Er hat natürlich noch nicht alle Gaben, er hat noch nicht die Fülle, und der Heilige Geist hat ihn noch gar nicht so richtig übernommen. Das ist wieder eine andere Tatsache. Aber wenn der Heilige Geist zu dir kommt, dann hast du plötzlich Geistesgaben, hast du plötzlich Inspiration, hast du wieder Motivation. Der fleischliche Mensch, ich sage, ich mag heute nicht. Ich will heute nicht, es ist zu heiß, ich dampfe zu viel, ich schwitze zu viel. Und was auch immer es sein mag, verstehst du, dass heute ist zu hart oder heute ist das und das. Aber der Heilige Geist motiviert uns, der sticht uns und sagt, auf zum fröhlichen Jagen. So, und der Heilige Geist, und das, der Heilige Geist wirkt am wiedergeborenen Menschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir, ich habe so ein Verlangen gehabt, in der Bibel zu lesen. Was steht da drin? Und ich habe die Bibel durchgelesen und habe am Schluss, als ich war, habe gedacht, ich weiß immer noch nicht genug, was da drin steht. Und immer wieder gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Und das hat mir Kraft gegeben. Das Lesen des Wortes Gottes. Preis dem Herrn. So, der Wiedergeborene hat Appetit. Und wenn du keinen Appetit mehr hast, dann stimmt was mit dir nicht. So, wenn meine Kinder keinen Appetit hatten, dann wussten wir, irgendeine Krankheit ist im Anzug. So, der Heilige Geist überträgt uns den Willen Gottes, offenbart uns den Willen Gottes, so wie wir Dinge runterladen auf unserem Computer, auf unserem Rechner. So werden wir durch den Heiligen Geist bedient, wir werden beladen mit der Güte Gottes, mit der Information Gottes, mit der Gnade Gottes, mit der Freude Gottes, mit dem Frieden Gottes. Oi, 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 oi. Und der Heilige Geist erlaubt uns, und jetzt arbeite du mit deiner Information, die du hast. Jetzt mach was draus. Also, ich muss bedienen und an meinen Computer steuern, aber es wird runtergeladen in meinem Leben. Du glaubst gar nicht, Einstein hat gesagt, wir gebrauchen nur 10% von unserem Wissen, von unserer Intelligenz und 90% liegt brach. Und sobald der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, da wird unsere Intelligenz befördert, belebt, inspiriert. Und dann plötzlich kannst du alle möglichen Sprachen sprechen, natürlich zum Himmel, aber auch irdisch, wenn es sein muss. Ich habe oft erlebt, die Zungensprache, dass Leute in den Gottesdienst kamen und bekehrt wurden, weil sie in ihrer Muttersprache Gottes Wort hörten. Prophetisches Wirken ist, wenn Gott zu uns persönlich redet. Ich werde nie vergessen, in einem Abendgottesdienst in Stuttgart, wir haben abgemacht in der Evangelisation, wir werden nicht in Zungen beten öffentlich. Denn das ist für Privatgebrauch, so reden mit Gott. Aber unser alter Bruder, der hat es nicht aufgepasst und er hat es gedacht, jetzt ist der Heilige Geist, die Salbung Gottes ist da. Und er fängt an zu reden in Sprachen, redet eine ganze Weile und plötzlich rennt eine Frau nach vorne, kniet sich hin und wedelt und zittert mit den und so weiter. Ich denke, was ist denn da los? Er hat in Griechisch gesprochen. Eine Griechin war im Gottesdienst. Und der Mann kommt auch gleich nach hinten. Und er steht da und streckt die Hände. Der weiß gar nicht, was da los ist. Da wurde ihr ganzes Leben ihr erzählt, was da los ist, warum sie hier ist an diesem Tag und so weiter. Und die fängt an, mit dem Bruder in Griechisch zu sprechen. Und dieser Bruder hat Deutschland nie verlassen. Schwabenland ist nie, nicht weiter gewesen wie bis Zürich. Das war seine weiteste Entfernung, wo er mal verreist ist als junger Mann. So. Und er hat nicht Griechisch, sagt, Weibel, sprich mit mir Deutsch. Und der konnte nichts Griechisch. Aber im Heiligen Geist hat er der Frau alles erzählt. Und diese Frau Nikolaide, so hieß sie, das weiß ich noch wie heute, hat sie bekehrt, ihr Leben Jesus gegeben, ihr ganzes Haus wurde gläubig, wurde noch getauft. Also weil, aber das alles geschah durch Reden in Sprachen. Natürliche Sprache, das war in Griechisch. Also, das kenne ich. Das ist prophetisches Reden. Gott spricht zum Menschen ganz direkt. Er stellt die Menschen nicht bloß. Also, was da passiert ist, niemand hat Griechisch gekannt oder gekonnt in diesem Gottesdienst. Und es wurde auch gar nicht aufgezeichnet. Aber die Frau hat es verstanden, wortwörtlich, was los mit ihr war, was ihr fehlt, was sie braucht. Prophetisches Reden. Prophetisches Reden geschieht auf mannigfaltige Art und Weise. Manchmal kommen Leute nach vorne, bitte beten mit mir für das und das. Und ich habe erlebt, ein südafrikanischer Pastor aus Johannesburg war mal bei uns im Gottesdienst. Da kommt jemand und sagt, ich habe Rückenschmerzen, bete für meine Rückenschmerzen. Und dann legt er die Hände auf und dann fängt er an zu prophezeien und sagt, mein liebes Kind, du hast nicht Rückenschmerzen, sondern du trägst viel zu viele Probleme. Du solltest viel mehr dem Herrn deine Lasten und Bürden abgeben. Und dann zählt er ein paar Lasten und Bürden auf, die er trägt. Und er sagt, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Woher weißt du das? Weißt du, wir als Diener Gottes, wir lesen nicht die Gedanken von den Leuten, sondern der Heilige Geist ist, der die Gedanken kennt von Ferne, ehe wir rufen. Und er weiß, warum du hier gekommen bist, warum du die Predigt hörst. So, der Heilige Geist arbeitet auf deinem Computer, auf deinem Verstand, in alle möglichen Richtungen. Deshalb schickt Jesus viele seiner Leute nach Hause, die er geheilt hat. Geh nach Hause, dort wird einiges passieren. Und ich sage dir die Wahrheit, das Größte passiert nicht in der Gemeinde, sondern das Größte passiert immer zu Hause. Zu Hause, nachts, wenn du schläfst sogar, arbeiten die Engel Gottes. Zu Hause, dort sollen die Menschen die Heilung erleben. Zu Hause soll das verwirklicht werden, was Jesus getan hat. Zu Hause, was nützt es, wenn du in der Gemeinde gesund bist und zu Hause bist du krank? Aber die meiste Zeit bist du zu Hause. Die meiste Zeit bist du im Bett in deinem Leben. 8 Stunden wenigstens am Tag. Verstehst? Dort nimm dein Bett und geh nach Hause. Dort wird das alles ausgelebt. Das prophetische Wirken, das prophetische Wort ist mein Thema heute. Und wie wirkt die Prophetie? Jesus sagt, geh nach Hause und alles andere wird der liebe Gott schon machen. Wenn du zu Hause richtig lebst, wirst du die Wunder Gottes erleben. Nur im Alltag, im Leben, in Praxis wird der Glaube verwirklicht. In der Gemeinde hörst du, so spricht der Herr. Aber zu Hause tust du, was der Herr sagt. Musst du was tun, dir bleibt gar nichts übrig. Dort im Alltag zeigt sich, ob das, was wir empfangen haben und verstanden haben, ob das funktioniert. Dort zu Hause passiert Großes. Dort bekommt dein Wunder Hand und Fuß. Zu Hause. Verstehst du? Beim Dienen, beim Arbeiten. Und Jesus erfasste die Schwiegermutter von Petrus und ihr Fieber war weg und sie fing an zu dienen. Das sind wie Wunder passieren zu Hause, daheim, bei dir. Gott will dir Sieg schenken. Normalerweise greift der Teufel im Tempel, im Haus Gottes, in der Kirche, in der Gemeinde dich nicht an. Da sitzt du da, da ist alles okay, in Ordnung. Aber zu Hause wirst du angegriffen. Wirst nicht verstanden von deinen Lieben. Und die größten Feinde, deine Feinde sind deine Hausangehörige, dein Mann, deine Frau, dein Sohn, deine Tochter, deine Kinder, deine Enkelkinder. Ja, Oma, wie sieht's bei dir aus? Ja. Gott will uns zu Hause segnen und uns zu Hause einen Sieg geben. In meiner Bibel heißt es, in den Hütten der Gerechten, zu Hause, also hört man vom Sieg, da singen sie vom Sieg, da preisen die. Zu Hause, in den Hütten, in deiner Hütte sollst du klatschen, loben, danken, preisen, rühmen den Herrn. Zu Hause. Wenn du zu Hause das kannst, kannst du in der Gemeinde 3-mal. Dann bist du schon so in Übung. Aber die meisten können zu Hause gar nicht diese Dinge tun. Zu Hause sollen wir die Kraft Gottes entdecken Oh, ich werde nie vergessen. Weißt du, als junger Pastor, wenn ich so Umis besucht habe, dann haben sie gesagt, oh, ich bin Gott so dankbar, dass ich aufstehen kann, jeden Tag aufstehen kann und mein Geschäft machen kann, meine Arbeit machen kann. Ich habe das gar nicht verstanden. Wie kann man Gott danken, wenn man aufstehen kann morgens und seine Arbeit tun kann und so weiter? Aber zu Hause erlebst du, dass du jeden Tag neu aufstehen musst. Dir bleibt gar nichts übrig. Du musst die Viecher im Stall füttern. Du musst das erledigen, musst jenes erledigen, die Anrufe abnehmen. Zu Hause, wo du allein bist, da sündigst du am schlimmsten, nur zu Hause. Weil draußen, da passt du auf, dass du keine Böcke schießt. Aber zu Hause, wo man auf sich selbst gestellt ist, auf die eigenen Mittel, auf seine eigenen Leute, da ist kein Pastor, kein Evangelist da und kein Ältester. Dann sagst du, guck mal, fragt die Frau, Mann, kannst du für mich beten, mir die Hände auflegen, ich schaff's nicht mehr. Und dann stärkt der Mann die Frau den Mann, die Frau die Kinder, oder der Mann die Kinder. Was ist, das stärkt einer den anderen. Zu Hause ist das Kraftwerk, das freigesetzt wird. Viele Probleme kommen aus gestörten Beziehungen zu Hause. Fang an zu, dein Zuhause soll dein Paradies sein, dein Tempel. Zu Hause, wo alle von einem etwas erwarten und wo einen mit der Lupe beobachten. Und du willst Christ sein? Ja, du kannst Christ sein und du darfst Fehler machen. Weißt du, viele denken, ich darf nichts falsch machen. Und wenn wir Fehler machen, wir wissen, wir haben den Heiland oder wir können vergeben, 70 mal 7 oder 77 mal 7. Zu Hause, wo die nicht an Jesus glauben und Jesus nicht so kennen und die für Jesus nicht brennen, dort wird dein Glaube umgesetzt und dort musst du dich behaupten. Und zwar nicht, dass du auf den Tisch haust, sondern in Liebe. Liebe ist der Schlüssel. Verstehst du, dass du deinen Mann, der dich nicht versteht, liebst, dass du deine Frau, die dich nicht versteht, liebst und trägst? Und das heute ist ein großes Problem in den vielen Ehen, dass sie einander sich nicht mehr verstehen. Zu Hause, da bist du wirklich das, was du wirklich bist. Weißt du, viele sind draußen in der Welt Riesen, Löwen, aber zu Hause sind sie Mäuschen. Verstehst du auch? Sind Pantoffelhelden. Das, was du zu Hause bist, du sollst zu Hause ein Löwe, ein Tiger sein oder was sonst noch was. Verstehst du, aber nicht nur Mäuschen. Ich mache das schon, ja. Verstehst? Wir sollen zu Hause unseren Platz einnehmen, als Priester, als Söhne und Töchter Gottes. Zu Hause uns bewähren und sagen, oh, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Und er führt mich und er führt uns auf rechter Straße. Zu Hause erlebst du, wie Gott Wunder tut, dass du deine Miete nicht bezahlen kannst, dass dies und jenes schief geht und alles wie verhext aussieht manchmal. Und es sieht manchmal wie verhext alles aus. Und sagst, oh, in dem Namen Jesu, Halleluja, haben wir den Sieg. Und dann machst du es wieder weiter. Viele spielen also draußen den Löwen, aber drin sind sie nothing. Und dort zeigst du, weißt du, zu Hause zeigst nicht, was wirklich ist, aber dort draußen, weißt du, das ist nur Heuchelei, das ist Doppelleben. Wir dürfen kein Doppelleben führen, denn was wir zu Hause sind, sind wir auch draußen. Sind wir in der Gemeinde, sind wir auf der Straße, sind wir im Geschäft, sind wir im Beruf, sind wir in der Schule. Viele sind zu Hause krank geworden und die werden zu Hause krank, wenn sie nicht aufpassen. Die werden krank gemacht, weil sie Schuld immer wieder auf sich nehmen. Ich bin schuld. Und sie verdammen lassen und sich verfluchen lassen. Zu Hause wird gesündigt. Da erkennt man diese ganzen Rollen. Und Gott hat die Rollen ganz fein verteilt. Mann und Frau. Und der Mann, weißt du, der Mann soll das Haupt sein. Und die Frau ist der Hals. Und wenn der Hals sich dreht, so dreht sich auch der Kopf. Ganz einfach. Verstehst du? Aber die Frau sollte einfach akzeptieren, mein Mann. Ja, der ist nicht gläubig. Warum hast du denn geheiratet? Verstehst du? Du solltest deinen Mann annehmen, deinen Mann segnen oder deine Frau segnen. Und wenn das passiert, wenn wir anfangen, unsere Angehörige zu segnen, jeden Tag, dass meine Geschwister gläubig sind, weißt du, das hat damit zu tun, dass meine Mutter, meine Geschwister, bevor sie zur Schule gingen, ich habe einmal erlebt, was da passiert bei mir, bei uns zu Hause. Ich war ja schon sehr früh weg von zu Hause. Aber da knien sich meine Geschwister hin und die Mutter geht auf jeden Kind mit Schulranzen und manchmal der Lappen noch von der Tafel rausgeguckt, versteht? Auf jeden die Hand aufgelegt. Segnet den Georg, segnet den Hans, segnet die Maria, segnet die Anita, segnet diesen Siegfried. Versteht? Sie hat alle 7 Kinder, die noch zu Hause waren, durchgesegnet. Und dann sind sie aufgesprungen und gleich in die Schule gerannt. Also es reicht nicht, wenn die Mutter zu Hause den Kindern nur Festspuren und Brot streicht. Sie sollen auch geistliche Speise geben. Meine Mutter war keine Predigerin, aber meine Mutter hat die Kinder gesegnet. Und das hat sehr viel ausgemacht. Das hat manchmal 10 Minuten gedauert, aber nicht mehr. Aber die Kinder waren willig. Die haben sich hingekniet und die Mutter durfte sie segnen. Und die Mutter darf ihre Kinder segnen. Das steht ihr zu. Fang an, dein Kind zu segnen. Und dann wird dein Kind gesund und schreibt gute Noten in der Schule. Zu Hause fängt der Gottesdienst an. Nicht erst in der Gemeinde, wenn wir da sind. Zu Hause, dass man sich innerlich vorbereitet. Herr, ich will heute dein Wort hören. Was hast du mir für Leckerbissen vorbereitet? Nur zu Hause können wir wieder gesund werden. Geh nach Hause, hat Jesus gesagt. Hör diese Predigten Jesu immer wieder zu. Zu Hause zeigt sich, ob der Glaube funktioniert und brauchbar ist oder ob es nur eine ganz fromme Theorie ist. Und zu Hause wirst du erfahren, ob das Wissen reicht, was ich habe oder nicht. Oder ich muss noch länger auf Gott warten. Zu Hause erfährst du Führung und Leitung. Natürlich, und ich bin da auch dafür, dass du in die Predigt kommst. Wenigstens einmal in der Woche. Dass du eine Predigt hörst. Und am besten ist, du hörst jeden Tag eine Predigt. Aber ich erlaube es schon, wenn du einmal weißt, du brauchst jeden Tag Wort Gottes. Geh ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus deinem Hause fort. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Der Teufel wartet an der Ecke. Heute wirst du auf der Straße erstochen, wenn du nicht aufpasst. Verstehst du? Nirgendwo bist du mehr sicher. Und die diskutieren schon im Bundestag. Verstehst du? Diese ganzen Messerstecher. Und ich habe im Internet gesehen, du kannst ganz gute Messer kaufen, die sehr scharf sind und die Leute bewaffnen sich. Und deshalb, wir leben überall, sind überall in Gefahr. Deshalb, du brauchst Wort Gottes. Ein Schutzwall um dich herum, dass die Engel Gottes dich beschützen und bewahren. Das Wissen allein reicht nicht aus. Genauso wie die Bildung und alle Schulungen, die wir haben, reichen nicht aus. Wir brauchen immer die Information, dass Gott sagt, heute bleibst du zu Hause. Dass Gott dir zeigt, nein, heute gehst du dort und dorthin. Oder ich habe schon Dinge erlebt, dass ich plötzlich so einen Impuls hatte, denke ich, mein Navi zeigt die und den Weg, das wäre der beste Weg hier, dass ich am schnellsten vorwärts komme. Aber plötzlich habe ich den Eindruck, bieg hier ab und fahre eine andere Straße. Und dann, als ich dann weitergefahren bin, höre ich dann nachher oder lese ich, da ist ein Unfall passiert. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich auf diese Strecke gefahren wäre. Also, der Heilige Geist will uns sogar im Straßenverkehr leiten. Wir singen manchmal so ein Lied, segne unseren Weg, wo wir gehen und segne uns und schütze und so weiter. Wir brauchen den Schutz Gottes. Aber das muss im Geist gewirkt werden. Nein, heute gehe ich nicht. Verstehst du? Und ungläubige Menschen haben manchmal mehr Geistesleitung wie manche Fromme. Ich denke nur an Hitler, als man den Anschlag auf ihn vorhatte und die Bombe unter dem Tisch lag, dann ist er vorzeitig nach Hause gegangen und dann ist die Bombe erst explodiert, als er dann weg war. Du siehst, ungläubige Menschen, Antichristen haben manchmal mehr Leitung, Geistesleitung wie manche Christen. Nur nebenbei. Ich will keine Menschen verherrlichen. So, die Dinge müssen brauchbar sein, anwendbar sein, dass du plötzlich aufstehst und sagst, ich muss heim, ich muss hier aussteigen aus dem Zug oder aus der U-Bahn. Was auch immer ist. Du musst lernen, das, was du von Gott bekommst als Impuls, umzusetzen. Aber dass du plötzlich sagst, nein, die Dinge kaufe ich nicht. Und obwohl du das gerne hättest und es gefällt und ein Sonderangebot ist. Weißt du, wir müssen auch geleitet werden, was wir einkaufen und was wir nicht einkaufen. Ich habe einen lieben Bruder bei mir in der Gemeinde gehabt, als Evangelisten, der war früher in Sizilien, ist schon viele Jahre her, in Stuttgart war das noch, Alex hieß er, und er hat in Sizilien evangelisiert, in der Hochburg der Mafia, und die haben gesagt, du kommst hier nicht lebendig raus, geh nach Hause, so schnell wie möglich, verlass unsere Stadt, denn einige Mafiosis haben sich bekehrt. Und sind Christen geworden. Und er hat ihr Werk gestört. Und die haben beschlossen, den bringen wir um. Und er hat diese Orangen, diese schönen sizilianischen Orangen gerne gegessen. Und ist immer jeden Morgen in einen bestimmten Laden, Gemüseladen gegangen und Orangen gekauft. Und die haben es abgesehen. Weißt du, der Teufel forscht und beobachtet, wo kaufst du ein, was machst du, wo bewegst du dich, was sind so deine Gewohnheiten? Haben ihn studiert und dann haben sie als dem Gemüsehändler eine Tüte Orangen gegeben. Wenn der Alex, dieser Prediger da aus Amerika, wenn der wieder zu, ein russischer Bruder, aber aus Amerika, wenn der wieder zu euch kommt, gebt ihm die Tüte, die Orangen, kostenlos, schenkt ihm. So, dann kommt er wieder am nächsten Tag, will seine Orangen kaufen, die er so gerne isst, und dann gibt der Händler, sagt, das sind die Orangen, jemand hat für dich bezahlt und für dich diese Orangen bereitgestellt. Nein, sagt er, danke, die möchte ich nicht, ich möchte die und die und die Orange. Und es hat sich herausgestellt, die anderen Orangen waren vergiftet. Der Teufel würde dich umbringen, wenn du nicht aufpasst. In aller Liebe. Wir brauchen Prophetie, Geschwister. Nicht nur, dass wir in der Gemeinde weissagen oder sonst noch Prophezeiungen lesen. Nein, für uns ganz persönlich, denn der Prophet ist in uns. Jesus Christus, der Heilige Geist, ist in uns. Und er gibt unserem Geist Zeugnis über so viele andere Dinge. Die Dinge müssen also verstanden werden, verwirklicht werden und umgesetzt werden. Und oft ist es so, weißt du, dass wir diese Dinge ohne groß zu studieren, plötzlich weiß ich, die Orange, die und die will ich. Und nichts anderes. Denn du weißt gar nicht, was da alles los ist. Heutzutage gibt es so viele Morde, Freimaurermorde, die kannst du gar nicht erklären. Heißt das Selbstmord? Oder was weiß ich, dass sich vergiftet? Oder vieles andere mehr. Weißt du, da kannst du so viele Dinge hören, da stehen einem die Haare zu Berge. Wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes. Und dass wir nicht von den Verbrechern geführt und geleitet werden. Wir haben jetzt den 11. September gehabt. Weißt du, wir müssen Gott verstehen, was alles ist, diese Türme in New York, dieser Anschlag. Im Mai ist meine Frau 2001 operiert worden. Heidi hat ein Ticket gehabt nach Washington zu einer Aglo-Konferenz und so weiter. Da war alles schon perfekt. Auch das Geld war alles bereit, dass sie dorthin geht. Und die wäre am 11. September in New York gewesen und zur Pflichtübung ist, dass man diese großen Türme besucht und so weiter. Und als sie operiert wurde, Gehirnoperation, dann konnten wir zuerst mal die ganze Reise stornieren und haben unser Geld nicht verloren dabei. Weißt du, Gott macht alles gut. Und wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht, wie Gott einen führt. Aber das prophetische Leben ist, wie sein Geist geleitet. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Und was ist passiert? Sie wurde operiert. Gut, es war schlimm. Am nächsten Tag oder ein paar Tage später kommt Schwester Pfaff und so weiter und dann erzählt sie, was sie geträumt hat. Sie war in New York, hat sie im Geist gesehen und ist von einem Turm zum anderen gesprungen. Und diese Türme sind eingestürzt und dann zeichnet sie, wie jetzt diese Türme, dieses Denkmal ist, von diesen Türmen, hat sie aufgezeichnet. Dann hat sie gesagt, kannst du das nicht den Amerikanern geben? Da wird was ganz Schreckliches passieren. Das war im Mai 2001. Und im September ist es passiert. Weißt du, Gott arbeitet, Gott durchkreuzt manchmal unsere Wege. Gott, weißt du, sie war so begeistert, Amerika-Konferenz, diese Aglo-Konferenz speziell, als eingeladen, so durfte sogar dort, hätte dort sogar reden dürfen oder musste sogar reden, war schon alles eingeplant. Aber Gott hat andere Pläne. Geistesleitung. Ich will das nur nebenbei sagen. Weißt du, es sind schon 17 Jahre her. Aber das sind die Wege Gottes. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So, das Wissen allein reicht nicht. Reden kann jemand gerne, das wird uns vieles erzählen, aber Gott will uns in alle Wahrheit leiten. Und das heißt, in ihrer Wirklichkeit, wie es wirklich ist. So, die Predigt ist wertlos, die Offenbarung ist wertlos, wenn es nicht zur Tat wird. Und wenn es nicht zur Tat wird, erlaubt Gott, wie jetzt bei der Heidi mit der Gehirnoperation. Am Anfang haben wir gehadert und nicht verstanden, aber als die ganze Geschichte so auslief, nach dem 11. September haben wir alles verstanden. Haben wir alles verstanden? Und einige Freimaurerleute die haben Mails bekommen, reist nicht am 11. September. Verstehst du? All diese Dinge sind gelaufen. Da ist eine Verschwörung am Werk gewesen. Der Teufel wollte die Welt zerstören, wollte die Welt in Chaos stürzen. Aber Gott ist schneller, sitzt am längeren Hebel. Und er kann seine Kinder oft führen und leiten. Deshalb, Evangelium ohne Tat ist wertlos. Wir brauchen die Tat. Gottes Kraft will sich verwirklichen. Die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Also wir sollen nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Und wenn es manchmal nicht so getan wird oder zu schwierig ist oder du zu viel Geld verlierst, blockiert Gott auf diese Art. Wir haben das ganze Geld zurückbekommen und kein Malheur und keine Scherereien groß gehabt, außer dieser Operation. Und dann ist diese Operation fertig gewesen, dann war die Heidi kurz in Reha und dann habe ich gesagt, du, ich möchte Urlaub machen. Und so hart wie ich war, du musst vorstellen, ich habe von Gott den Eindruck gehabt, wir sollen jetzt nicht uns der Krankheit ergeben, vor der Krankheit kapitulieren. Gehirnoperation ist Gehirnoperation, das ist schlimm. Aber ich habe gesagt, nein, wir lassen uns vom Teufel unser Leben nicht vermasseln. Und dann bin ich nach Norwegen gefahren und habe die Heide mitgenommen. Die Heide hat zwar Perücke und noch mit Wunden ein paar Medikamente mitgenommen. Der Arzt sagte, ja, wissen Sie, es kann nicht schlimmer werden, als es ist. Und dann sind wir losgefahren bis zum Nordkap. Und dann sind wir wieder schön zurückgefahren, fast über 8000 oder eigentlich insgesamt 10.000 Kilometer sind wir gefahren. Wild campiert, immer als Camper. Und als wir zurückkamen, war die Augen bei der Vermessung um 10% besser. Was die Reha nicht geschafft hat und so weiter. Und es ging uns, es ging viele Jahre, konnten wir damit fahren. Und hier dieses Bild ist auch entstanden auf dem Weg irgendwo an der Ostsee. Und da haben wir im Auto übernachtet oder geschlafen und das war eine schöne Gegend, verstehst du? Vögelchen morgens. Wir sollen auf die innere Stimme hören, denn das ist, wie nämlich wie der Heilige Geist leitet. Oder du ergibst dich der Krankheit, dem Elend, dem Mangel, der Not, der Katastrophe, dem Gericht. Du sagst, weißt aber, wenn du von Gott geleitet wirst, du musst kein Angsthase sein. Weißt du, manche Leute denken, Vorsicht, 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 Vorsicht. Wenn du mit Gott lebst und mit Gott verbunden bist und sensibel bist für das Wirken des Heiligen Geistes, du bist doch kein Angsthase, dass du dich fürchtest. Weißt du, was der Heiland immer sagt? Jedes Mal, bevor der Heiland guten Morgen sagt, sagt er, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. So, Gott will wirken, Gott will arbeiten, Gott will sich offenbaren, aber du musst die Stimme Gottes hören. Und wir haben zwei Ohren. Ich habe zeitlang mich aufgeregt, warum steht es in der Bibel, wer Ohren hat zu hören, der höre. Siebenmal bei jeder Gemeinde, wer Ohren hat zu hören, was der höre, was der Geist zu sagen hat. Warum? Wir brauchen die inneren Ohren, die inneren Augen, damit wir kapieren, was Gott alles vorhat, was Gott alles möchte mit unserem Leben. Also es genügt nicht nur zu wissen, es muss auch zur Tat werden. Ich denke noch an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist eine Geschichte, an der könnte ich jeden Tag predigen. Eine tolle Geschichte, die Jesus erzählt. Er träumte nicht nur von zu Hause. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Oh, wie die da schmatzen und Schinken abschneiden und braten und brutzeln und was weiß ich alles. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Es war eine Vision. Und ich darbe hier Hunger. Nein, er hat diese Vision gehabt und diese Vision verwirklicht. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und sagen, Papa, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Aber so weit ist gar nicht gekommen. Der Vater fiel um den Hals, hat ihn geküsst und ihm die Sprache verschlagen. Er blieb nicht auf dem halben Weg stehen. Ich kann mir vorstellen, wie das gewesen ist. Oh, jetzt zu Hause dort. Wie der Papa mich empfangen wird. Ich krieg eine Prügel, racht Prügel. Oder er wird mich ins Gefängnis werfen. Ich habe sein Vermögen verspielt. Ich habe Angst. Nein, er geht nach Hause. Er lässt sich nicht abhalten von Angst. Kinder Gottes müssen lernen, wenn sie eine Vision haben, wenn sie eine Schau von Gott haben, dass sie sich nicht von der Angst leiten lassen. Wer weiß es? Wer weiß es? Vielleicht komme ich gar nicht an. Vielleicht versteht mich mein Vater nicht. Aber auf jeden Fall, er ist nach Hause gekommen und plötzlich sagt er, Papa, hier, bringt den Ochsen her, bringt das neue Kleid her, bringt die Ringe her, kommt die Musik her, bitte, bitte, kommt unser Sohn, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Gott will, dass wir unseren Alltag, unser Leben im Griff bekommen und wieder das werden, was wir einmal waren oder was Gott von unserem Leben vorgesehen hat. Du sollst nicht Tagelöhner sein, Sklave, Knecht, Diener, Magd oder was auch immer ist. Du sollst Sohn und Tochter des lebendigen Gottes sein. Dein Alltag ist wichtig. Hier passiert das Leben und hier spielt sich das Leben ab. Das ist die Bühne, wo Gott wirken möchte. Die Plattform, Das normale Leben ist so wichtig. Wer das beherrscht, der beherrscht alles. Das normale Leben. Deshalb ist die Frucht des Heiligen Geistes eine dieser Früchte. Und eigentlich die wichtigste Frucht, die alles zusammenhält, ist Selbstkontrolle. Wer sich zu Hause bewährt, der kann sich überall bewähren und sich behaupten. Darum ist es so wichtig, zu wissen, wo es lang geht. Die Prophezeiung der Bibel über dich selbst, was sagt die Bibel über mich? Ich fand es ganz toll in dem Film von Nicky Cruz, von David Wilkerson, das Kreuz und die Messerhelden, und dass Nicky Cruz, er hatte den Spitznamen gehabt, Israel, und dann schlagte die Bibel auf, als er zum ersten Mal so die Bibel richtig liest, Israel, ach, hier Israel, ich stehe ja in der Bibel. Israel, 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 du stehst in der Bibel, glaubst du das? Verstehst du? Jesus sagt so oft, und das ist wie Prophezeiungen der Bibel sich erfüllen. Du glaubst, dass, weißt du, die Prophezeiungen Jesu, die sind schon Jahrhunderte vorausgesagt worden, die haben sich erst erfüllt, als Jesus da war. Nein, hör mal, was Jesus sagt. Auf das es erfüllt würde, was durch den Propheten so und so und so gesagt worden ist. Jesus hat sehr sorgfältig darauf geachtet, dass er die Prophezeiungen erfüllt. Auf das erfüllt, was der Prophet geredet hat. Jesus hat ständig gesucht, die Prophetien der Bibel zu erfüllen. Und du sollst auch anfangen, die Prophetien der Bibel zu erfüllen. Da steht in der Bibel, der Gerechte wird nicht fliehen, der Gerechte wird nicht aufgeben, der Gerechte wird nicht alles hinschmeißen, der Gerechte wird leben und ich werde die Taten des Herrn noch verkündigen. Halleluja. Jesus hat ständig gesucht, die Weissagung zu erfüllen, die Prognosen zu erfüllen, die Ankündigung zu erfüllen, was die Propheten gesagt haben, die Vorhersagen, und nicht nur zu erfüllen, sondern auch auszuleben. Als er dann wusste, jetzt ist Zeit zu sterben, dann hat er seinen Blick schnurstracks auf Jerusalem gerichtet. Der hätte auch weglaufen können, auswandern können nach Babylon oder nach Rom oder nach Athen. Aber nein, er richtet seinen Blick auf Jerusalem. Ich muss gekreuzigt werden. Jesus wollte, dass das alles sich erfüllt. Deshalb, wenn du die Bibel liest, und da steht so viel, was ich bei dir noch erfüllen soll, das ist wie ein Katalog. Das, verstehst du? Das will Gott in deinem Leben tun, du und dein ganzes Haus. Und ich will dich segnen, wo du hingehst und worauf du deinen Fuß setzt, das Land gehört dir. Und dann geh mal dorthin und geh in das Büro oder in die Städte, da wo du wirkst, und sag, dieses Haus möchte ich haben oder in diesem Büro möchte ich dienen. Ich habe so viele Zeugnisse von Leuten, die haben sich entschieden, ich möchte gerne in der Firma arbeiten, keine andere Firma, in der Firma will ich arbeiten. Dann sind sie vor der Firma gestanden und haben gebetet, lieber Gott, in diese Firma muss ich arbeiten. Und in diese Firma möchte ich mich einschleusen. Und das funktioniert, viele haben das erlebt. Ich habe selber ein Dreivierteljahr bin ich um die Nazareth-Kirche, neue Nazareth-Kirche rumgefahren und habe gesagt, lieber Gott, ich will diese Kirche mal, hier möchte ich predigen, ich möchte diese Kirche mal übernehmen, ich möchte hier mal dienen. Herr, schenk mir ein Dreivierteljahr. Immer wenn ich meinen Jungen hier in Gerhard Hauptmann Stift zur Schule gebracht habe, bin ich nochmals um die Kirche herumgefahren, in diesem Quadrat und Kiez, und habe immer meine Gebete gesprochen. Ich will diese Kirche einnehmen. Der Senat wollte es nicht. Der Diebken wollte 4 Millionen haben. Und dann hat Gott zu mir gesagt, und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf Gott hören. Zahl denen nicht mehr wie 440.000 D-Mark. Und dann habe ich ein Angebot gemacht, 4,5 Millionen. Habe ich gesagt, nee, wir zahlen nur 440.000 D-Mark. Naja gut, wenn Sie es wollen, aber nur das Kirchengebäude, das kriegen Sie für 440.000 D-Mark. Du siehst, wir bestimmen, wo es lang geht, weil wir Königskinder sind. Aber du musst von Gott wissen. Du musst von Gott den Auftrag haben. Und dann, als die Zeit vorbei war, als ich die Sache aufgeben durfte, musste, konnte, und es tut mir gut, ich habe meine Erfahrungen gesammelt. Weißt du, man sammelt überall Erfahrungen, zu Hause. Verstehst du, wie dient man Gott, wie arbeitet man für Gott oder wie lebt man für Gott? Wir können und sollen biblische Prophetien erfüllen, auf das erfüllt würde, was in der Bibel steht. Du sollst um dein Jericho gehen. Und ich bin ein Dreivierteljahr um mein Jericho gefahren. Und du willst vielleicht irgendetwas Bestimmtes. Du willst etwas Bestimmtes. Und Gott will deinen Glauben prüfen. Glaubst du es wirklich? Oder ist nur so Vater Morgan und Gehirnakrobatik oder sonst was? einfach geh um das Haus, geh um das Gewerbegebiet oder umfahr diese Stadt oder was weiß ich. Oder nimm jeden Tag deine Karte und sag, hier, da in diesem Quadrat möchte ich leben. Klingt komisch. Das kann dir, Menschen können dir nicht helfen, aber du kriegst dann von Gott ein Wort, eine Offenbarung. Ja, das ist es, was ich für dich vorbereitet habe. Und du wirst Dinge erleben, wie Gott dann für dich arbeitet. Und du sollst auf ihn hören, was er dir sagt, auch wenn es verrückt klingt. Jesus wollte einen Esel haben, damit er nach Jerusalem reinreiten kann. Dann sagt er seinen Jüngern, geht am Stadtrand, dort ist eine Eselin angebunden und die wartet schon auf euch. Oder er wollte einen Festsaal haben, wo er das Abendmahl halten kann und später das Gemeindezentrum war. Er sagt, schaut auf der Straße, der Mann, wo es Wasser trägt, der ist es. Und folgt ihm. Weißt du, wir müssen lernen, der Anweisung des Heiligen Geistes und Jesus zu folgen. Der Herr weiß, was du brauchst. Der Herr weiß, wo es ist. Der Herr weiß es, wie man dahin kommt. Der Wassermann folgt ihm. Der das Wasser trägt. Das war nicht normal, dass ein Mann Wasser trägt. Das war eigentlich Frauenarbeit. Aber hier ein frauenloser Haushalt war es. Nur nebenbei. Und so ist es. Weißt du, hör auf das, was Gott dir sagt. Und in der Bibel steht einiges, was Gott sagt. Was er vorausgesagt hat, was er befohlen hat. Wenn du das tust, was in der Bibel drin steht, erfüllst du die Prophetie der Bibel. Gib und es wird dir gegeben werden. Nur als Beispiel. Klopfe an und es wird dir aufgetan werden. Und was du willst, dass die Leute dir tun, tu es ihnen also. Das sind ganz einfache, simple Anweisungen. Wir müssen lernen, die Prophetie, die Lehre der Bibel übernehmen. Prophetie ist nichts, was in Zukunft ist, sondern ist eine Belehrung. Der Prophet belehrt. Was ich jetzt gerade mache, ist auch eine Belehrung, ist eine Prophetie. Du kannst zu Hause anwenden oder nicht. Prophetie ist nichts anderes als eine Anweisung, ein Vorschlag, ein Tipp. Machen musst du es. Gehen musst du selbst. Und dann folge diesen Zeichen und Signalen. Prophetie ist nur eine Übernahme der Erfahrung der Ältesten. Weißt du, du erbst etwas von den Ältesten, von Leuten, die schon mehr Erfahrung haben. Älteste sind nicht nur alte Männer und alte Frauen. Älteste sind Leute, die mehr Erfahrung haben, als du hast. Prophetie ist eine Übernahme der erfahrenen Leute. Und deshalb, lass dir sagen, und deshalb ist die Predigt so wichtig, dass du die Erfahrungen hörst, die andere gemacht haben. Heutzutage wird so viel Blödsinn im Internet verkündigt, gerade besonders von YouTube. Da sind junge Leute, die machen nur Blödeleien am laufenden Band. Und die nie was gelernt haben und dann versuchen sie, dass du andere Leute sie kopieren. Du solltest Leute kopieren, die was können, die was geleistet haben, die was sind. Paulus schreibt in 1. Timotheus 4, Vers 14, vernachlässige nicht das Geschenk, das in dir ist, hineingelegt worden durch die Prophezeiungen beim Auflegen der Hände durch die Ältesten oder die übertragen wurde, durch die Handauflegung, das, was dir weitergereicht wurde, persönlich weitergegeben muss. Weißt du, deine Handauflegung ist eine ganz persönliche Sache. Mir persönlich. Der Glaube wird uns weitergegeben von erfahrenen Menschen. Menschen, die Gott erfahren haben. Weißt du, es mag der ganzen YouTube-Gesellschaft das nicht gefallen und niederschmetternd klingen. Weißt du, die Leute sind noch grün hinter die Ohren, dann wollen sie andere Leute beraten, was sie tun sollten. Leute, die keine Erfahrung haben, können nichts übertragen. Höchstens Blödsinn. Dämonen, primitive Geister, Klamauk und Gags. In aller Liebe. Suche Menschen mit Erfahrung und nicht blöde Hammeln. Entschuldigung. Fromme Gaukler oder Trickser. Such Leute, die Erfahrung ist. Weißt du, was ich in meinem Leben gemacht habe? Ich habe in meinem Leben so viel, das könnt ihr in der, ganz besonders auch in der großen Kirche und auch im Gemeindezentrum, habe ich so viele Leute eingeladen, die älter waren wie ich, die Erfahrungen gemacht haben. Weißt du, ich wollte was lernen. Und ich habe gelernt durch Brüder und Schwestern, die erzählt haben von ihren Erfahrungen. Was sie mit Gott erlebt haben. Und Paulus empfiehlt hier, den Glauben, die Offenbarung würdigen Menschen zu übertragen und kein Schindluder damit zu treiben. Wir sollen die Bibel, die Perlen, die da drin sind, nicht vor die Schweine werfen, sondern wir sollen fragen, guck mal, wie ist das? Ich wollte gerne jemand haben, der ein paar Tage tot war und wieder zum Leben erweckt worden ist. Und dann habe ich einen Bruder gefunden, einen Baptistenpastor aus USA. Und der war bei mir eine ganze Woche, hat Vorträge gehalten über seine Erfahrungen, über das Jenseits. Er war ein paar Tage im Koma, also war auch Herzstillstand gehabt. Und er kannte und hat mir Sachen erzählt und ich bin eigentlich dankbar. Weißt du, ich habe Kübler-Ross gelesen, da ein Licht erscheint, ein Licht und das bei Gläubigen, bei Christen und Nichtchristen, alle kriegen ein Licht. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht möglich sein, dass sie in der Ewigkeit gehen und alle Licht sehen da, diese Lichterfahrungen nach dem Tunnel oder was auch immer ist. Und ich habe, Bruder, wie war es denn bei dir? Hast du auch Licht gesehen? Ja, ich habe das Licht gesehen. Und es war kaltes, helles Licht. Und er sagte, komm, 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 komm. Und dann als Pastor, weißt du, da hat man die Gabe der Geisterunterscheidung. Und dann sagte, wer bist du? Identifizier dich. Und das war weg. Es war nicht Jesus, es war der Teufel. Der Teufel stellt sich auch als ein Engel des Lichts und er kämpft um den Leichnam des Moses. Du, das war so hilfreich für mich. Und dann kam ein Licht und Jesus sagt, mein Kind. Und dann war er bei Jesus, hat Dinge gesehen. Weißt du, wir sind bei Jesus, wenn wir bei Jesus sind. Ich war so begeistert von diesem Bruder. Der war damals über 50. Und er hat erzählt, da kommt deine Schwester und zeigt die Zähne. In Amerika gibt es diese Zahnarztversicherungen und so vieles andere nicht mehr. Nicht so als solche wie bei uns, dass man da die Zähne reparieren kann. Viele Leute sind ohne Gebiss und ohne Zähne. Und zeigt die Zähne. Pastor, schau meine weißen Zähne. Und er wusste, die Schwester ist in der Ewigkeit gegangen und sie ist bei dem Herrn und hat ihren Mund voll mit neuen weißen Zähnen. Oder ein anderer Bruder, ein Kriegsveteran, hat er mir erzählt oder in der Predigt auch verkündigt, ein Kriegsveteran, der kommt zu ihm und sagt, Pastor, guck, mein Fuß, ich kann Fußball spielen, obwohl sein Fuß zu Erdenzeiten amputiert war. Aber da hat er gesagt, weißt du, wenn wir in der Ewigkeit sind, wir kriegen unsere Organe, die wir verloren haben, der Teufel uns geklaut hat, sogar die Haare auf dem Kopf sind uns gezählt. Und dir vielleicht mögen die Haare ausgegangen sein, aber du wirst jedes nummerierte Haar wieder zurückbekommen, die durch Sorgen und Kummer, die Haare ausgegangen sind. Also mach dir keine Sorgen. Mir hat es viel gegeben. Ich habe Brüder eingeladen, David Wilkerson, Richard Wurmbrand und diese Leute haben gedient bei mir und haben mich motiviert, vertraue dem Herrn. Und wir müssen manchmal durch viele Dinge. Und ich bin Gott dankbar, dass ich diese Brüder aus der verfolgten Kirche aus dem Osten gehabt habe, die einfach sich bewährt haben. Weißt du, wenn jemand 28 Jahre im Gefängnis ist, der kann dir was erzählen. Nicht nur aus der Bibel. Der musste ohne der Bibel lesen, erleben, im Gefängnis. 28 Jahre. Und ist ein guter Freund von mir geworden. Und wenn er da war, bin ich im Glauben motiviert worden. Gestärkt worden. Und das ist, wie man sich gegenseitig ermutigt, dieser vielfältige Dienst. Das kann aber ganz anders geschehen. In der Gemeinde. So, die Erfahrungen werden weitergegeben. Jetzt gebe ich diese Erfahrung ein bisschen weiter. So gut ich das kann. Weißt du, die Gemeinde Jesu wird gebaut von Leuten, die feststehen, die unerschütterlich sind, die ihren Weg geradeaus gehen, die sich nicht unterkriegen lassen. Diesen Leuten kannst du trauen. Alle anderen sind Fälscher oder möchte gerne. Die erzählen dir das Blaue vom Himmel. Paulus sagt dem Timotheus, schäme dich nicht deiner Jugend. Weißt du, dass du nicht so weltberühmt bist, dass du nicht genug Erfahrungen hast. Halte fest das, was dir Gott gegeben hat und sei treu, zumal du weißt, von wem du gelernt hast. Von deiner Großmutter und von deiner Mutter. Der Vater war ein Grieche, vom Timotheus, verstehst du, vom Vater konnte er nicht viel lernen, aber von der Oma. Und gerade die Omis sind es, die weitergeben die Sache. Gorbatschow, der ist in der Baptistengemeinde groß geworden. Die Mutter, die Oma ging in die Baptistengemeinde. Verstehst du? Baptistengemeinde, Gorbatschow. Und deshalb hat er auch so viel beigetragen zur Veränderung der Weltgeschichte hier in Deutschland. Wir haben von dieser Oma profitiert, dass er nicht Krieg gleich angezettelt hat und dieses und jenes mehr gemacht hat. Gott gebraucht Menschen, die treu sind, die plötzlich sich im Alter besinnen. Was ein Kind bis 5 Jahre lernt, das bleibt drin hängen. die oben, was dir erzählt hat. Halte fest an dem Glauben, was Gott dir gegeben hat. Und Treue ist eine Tugend. Treue ist eine Tugend. Wie oft habe ich gedacht, schmeiß doch alles hin, gib's auf, lauf weg. Aber das ist dieses Bleiben, dieses Bewährtsein. Das ist prophetiert. Gott hat dich hingestellt und an dem Platz musst du bleiben, bis Gott dich wegholt. Wie auch immer. Verstehst du? Entweder du stirbst, du fällst vom Glauben ab oder du ziehst weg. Oder sonst noch was. Halte fest. Mach das, was du tun kannst und sollst. Das ist auch in der Prophetie, du wächst es. Weißt du, Gott hat dir einen Impuls gegeben, etwas zu tun. Mach das. Mach weiter. Bleib nicht auf der Strecke stehen oder am halben Weg. Mach weiter. Bilde dich weiter. Zu einer Gabe gewinn noch eine andere Gabe. Du kannst gut singen, dann lerne ein Musikinstrument. Und du kannst gut sprechen, dann lerne gut schreiben. Vieles andere mehr. Du kannst es lernen. Gott braucht Originale, die natürlich sind, die nicht andere kopieren. Und ich rate dir, versuch nicht andere zu kopieren. Du bist du. Halleluja. Versuch nicht andere zu kopieren. Weißt du, sei echt, sei natürlich, ungeschminkt. Also, du darfst dich schon pudern, wenn du willst. Aber ich meine, geistlich, ungeschminkt. Dass du dich verkünstelst oder was denkst, irgendwas anderes. Ich hab in Heilbronn, ich habe woanders auch solche Geschwister gehabt. Weißt du, wenn sie gebetet haben, die haben geweint. Die haben gedacht, der liebe Gott hört nur weinerliche Stimmen. Andere haben mit dem lieben Gott geredet wie der Herrgott selber. Da habe ich gedacht, Mann, und das war oft nicht der Fall. Sei natürlich. Sei natürlich. Du musst nicht wimmern und irgendwas darstellen. Wir haben in Erzhausen, da war eine ganz, das ist eine pfingstliche Bibelschule, und dort gab es einen ganzen Kurs, ein ganzes Seminar, und da kamen eine ganze Menge von Pastoren, und die waren auch bei mir in der Gemeinde einige. Und wenn sie gesalbt waren, wenn die Salbung des Heiligen Geistes war, haben sie den Kopf schief gehalten. Und hinterher kam raus, dass der Bibelschullehrer, immer wenn er so gesegnet war, so die Gnade Gottes hatte, die Salbung auf ihn ruhte, immer den Kopf schief gehalten hat. Die haben gedacht, das müssen wir auch machen. Nein, du darfst deinen Kopf gerade halten. In aller Liebe. Du musst niemand kopieren. Verstehst du mich? Gott hat uns begnadigt, original zu sein, einfach mit Gott im Gleichschritt zu gehen, einfach die biblischen Normen zu erfüllen, was die Heilige Schrift sagt, und nicht irgendwie etwas vorspielen, was gar nicht ist. Denn mancher kann nicht den Kopf immer schief halten. Das ist komisch. Gott braucht solide, normale, gesunde Christen, Kinder Gottes, die nicht verrückt spielen, die nicht übertreiben, die beim klaren Verstand sind, obwohl wir die Offenbarung brauchen. Aber dann, wenn die Offenbarung da ist, was war das? Was habe ich erlebt? Wie gebrauche ich das? Wie geht's jetzt weiter? Du hast ja Explosion erlebt, aber jetzt weiß nicht, was war alles dran? Weißt du, du musst jetzt weiter heilen. Und die Dinge müssen wiederhergestellt werden. Es ist ganz arg wichtig, dass wir immer noch lernfähig bleiben. Geschwister, das ist A und O, dass wir lernfähig bleiben, dass wir uns belehren lassen, dass wir gelehrig sind. Deutsche haben ein Problem. Wenn die denken, wenn sie aus der Schule sind, dann wissen sie alles, ich muss nicht mehr die Schulbank drücken. Nein, wir müssen noch immer wieder die Schulbank drücken. Und wir brauchen den Segen Gottes. Wir brauchen, dass uns jemand sagt, dass es weitergeht. Gott dient uns in aller Schwachheit oder in unserer Schwachheit. Er gibt uns das richtige Wort im richtigen Augenblick, in der richtigen Situation. Lass dich ermutigen. Durch Menschen, die Gott kennen, die schon ein Stück weit weitergegangen sind, als du jetzt bist. Und schau, halte Ausschau nach Menschen, die weiter sind als du. Die mit Gott mehr erlebt haben, die Gott kennengelernt haben. Und die, du musst nicht sie kopieren. Aber wir haben das gemacht. Wir haben die Leute das gemacht. Wir haben sie auf Gott gehört. Wir haben sie Gott verstanden. Und wenn du so keine Vorbilder hast, kauf dir gute Bücher, Zeugnisbücher, nicht Krimis, religiöse Krimis, sondern Zeugnisse, wie die gemacht haben. Wie haben sie auf Gott gehört? Oder lies die Bibel, Hebräer 11. Da steht genug drin. Die Prophetie ist nur die Vorgabe dessen, was du einmal sein wirst, sein sollst. Manchmal hast du noch einen ganz weiten Weg bis dorthin und musst noch ein paar Mal umsteigen, bis du dort ankommst, geistlich. Es gibt so viele Zwischenstationen. Sei nicht entmutigt, wenn es nicht so klappt. Denk an die Menschen der Bibel, an Paulus, als Gefangener, verstehst du? Als Gefangener hat er mehr bewirkt als freier Mann. Wie viele Briefe der geschrieben hat. Das, was er als freier Mann bewirkt hat, ist alles untergegangen, als die Türken kamen und Moslems kamen. Die Gemeinden, die gibt's heute nicht mehr. Aber die Briefe, die er geschrieben hat an die Gemeinden, die sind bis heute noch enthalten. Und das hat er als Gefangener geschrieben. An Josef in Ägypten, denk an die Geschichte, wo der effektiv war. Oder Jona als Flüchtling. An David, der gejagt wurde wie ein Kaninchen. Wir müssen oft viele Umwege gehen, prophetisches Leben, um an dem Punkt zu kommen, wo der liebe Gott uns haben will. 7 Jahre König in Hebron, nicht in Jerusalem, in Hebron. Da, in der Außenstation irgendwo. Gott will dich haben und dich gebrauchen, bis wir reif sind. Und wenn wir reif sind, kommen wir in die nächste Klasse. Dann kommen wir in die Uni. Wir werden befördert, wir kommen weiter. Denk an die Verklärung Jesus auf dem Berg Tabor. Sie besprachen Moses, Elia und Jesus über den Ausgang. Wie wird die Geschichte ausgehen, das mit dem Leben Jesu? Wie alles so nacheinander geschehen soll, wie unser Leben verlaufen soll. Sie haben dort besprochen. Und die Apostel bekamen hier eine Belehrung, eine Botschaft. Oh Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen, schnell. Eine Hütte, so schnell ist eine Hütte gebaut. Und dann am Schluss, als sie so begeistert waren, sahen sie nur noch Jesus allein. Und Geschwister, genau das ist der Punkt, prophetisches Leben. Du siehst am Schluss nicht den Moses und nicht den Elia und nicht irgendeinen Propheten, sondern du siehst Jesus allein. Und das ist sehr ernüchternd. Den Jüngern blieb nichts anderes übrig als Jesus allein. Was die Prophetie, die Offenbarung und so weiter an Inhalt und Sinn hat, das ist Jesus allein. Jesus allein. Und er lehrt uns, halte dich an mir, bleib in mir und du wirst viel Frucht bringen. Versuch nicht irgendwie jemanden zu kopieren, auch nicht mich, sagt Jesus. Ich will in euch leben. Du solltest auch aufhören, ich kopiere Jesus. Das schaffst du sowieso nicht. Ich habe es noch nicht geschafft. Jesus kann man nicht kopieren. Weißt du, er war Sohn Gottes. Aber wir sollen seinem Beispiel folgen und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Er hat nicht gesagt, kopiert mich. Und wir singen manchmal so, zu sein wie Jesus von hier bis zum Himmel. Nein, wir sollen von ihm lernen, was er uns gesagt hat. Das ist Prophetie, auf das erfüllt würde, was geschrieben ist in dem Evangelium. So, viele fromme, die wollen gleich für den Herrn springen, wie der Apostel Paulus. Oh, ich bin gesegnet, der Herr hat mich berührt, der Herr hat mich erweckt. Und jetzt fängt er an, von Jesus zu predigen. Aber bevor das alles passierte, weißt du, was da passierte? Da sitzt er da und betet, ist blind. Und er weiß nur eines, geh in die Stadt und man wird es dir sagen, was du zu tun hast. Leider, Gott sagt uns nicht alles auf einmal. Er sagt uns in Löffelchenweise, Stück für Stück. So, Scheibe für Scheibe. Und viele Fromme warten, bis jemand kommt und die Hände auflegt. Wie beim Saul von Tarsus, wie dieser Ananias. Ich sag dir, was nützen die 1000 Ananiase, die kommen, wenn es nicht von Gott befohlen ist? Die bauen nur Unfug und Unsinn. Wenn von Gott kein Auftrag da ist, weißt du, dann kannst du rütteln und schütteln und auf den Kopf stellen, den Kerl, da wird nichts. Du brauchst etwas, wo von Gott ein Auftrag geschieht, der mit Gott übereinstimmt. Ananias bekommt von Gott einen Auftrag. Geh zum Saul von Tarsus. Du brauchst jemanden, der dich segnet, aber der muss dazu auch berufen sein, dich zu segnen. Du brauchst einen Ananias. Und das sind oft die, die du gar nicht magst. Also, den mag ich nicht. Weißt du, der hat einen Bart, der hat keinen Bart, was weiß ich. Das ist alt und das ist nicht alt und das ist jung. Du brauchst jemanden, der dich segnet, der von Gott einen Auftrag hat, einen Impuls vom Herrn. Paulus wäre ohne dem Ananias nichts geworden. Er hat studieren können, so viel er wollte. Er wäre nichts geworden. Nicht alle haben den Auftrag, dir zu dienen. Das sind nur ganz, ganz wenige. Ganz wenige. Der Heilige Geist muss die Leute bewegen. Geh zu dem und geh zu dem. Alles andere sind Kurfuscher, Quacksalber und Scharlatane. In aller Liebe. Deshalb haben wir so viele geistliche Missgeburten. Sie haben nicht die Gabe, dir zu dienen, dir zu prophezeien, dir die Hände aufzulegen, dich zu segnen. Oft schaden sie dir mehr, als du denkst. All die anderen, die keinen göttlichen Auftrag haben. Stell dir mal vor, da wäre ein anderer zum Saul von Tarsus gekommen in Damaskus damals. Was wäre da passiert? So ein Simon der Zauberer, womöglich. Die bringen dich auf die schiefe Bahn, solche Leute, oder in die Irre. Oder oft, sehr oft ins Irrenhaus. Oder in die Wüste. Und da musst du lang warten, bis du da rauskommst. Die meisten Christen sind blind und blicken nicht durch in der Welt der geistlichen Dimension. Sie denken, alles, was christlich ist, was biblisch ist, was irgendwie ein bisschen fromm klingt, das ist von Gott. Nee. Es ist nicht so. Die könnten dir viel schaden und dich rückwärts zurückwerfen und dir könnten Schaden anrichten für dein geistliches Leben, dass du dich nie mehr wieder erholst. Wenn falsche Leute dir die Hände auflegen, die bringen dir Fluch statt Segen, Verwünschungen, dann hängst du am Tropf immer, wann kommt der Bruder wieder? Nein, wenn Gott dich hineingestellt hat, dich gesegnet, dann bist du gesegnet und dann bleibst du gesegnet. Viele Geistliche sind Einbrecher. Ich habe diese Tage darüber gesprochen. Sie brechen unberechtigterweise in dein Leben, im Leben anderer Christen hinein. Oh, der Herr schickt mich. Weißt du, das musst du wissen, dass der Herr schickt und geschickt hat. Sonst, viele Christen werden vergewaltigt. Ich soll mit dir beten. Der Herr hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll mit dir beten. Weißt du das auch, dass der mit dir beten soll? Oder ist nur da hergelaufen ein Flüchtling? Und es geschieht so viel geistlicher Missbrauch. Und geistlicher Missbrauch ist schlimmer als der körperliche Missbrauch. Viele Gemeinden werden verstümmelt im laufenden Band. Ich kann nur Menschen dienen, nur Menschen effektiv dienen und erfolgreich dienen, wenn der Herr mir gesagt hat, das machst. Das geht hin. Denen hilfst du. Denen stehst du bei. Wenn Gott mich dazu auffordert, dann ist es alles ganz anders als nur aus Gefälligkeit. Ja, weil ich muss für die Leute beten, freilich. Aber nein, Gott muss mir ganz direkt sagen, weißt du, aus Gefälligkeit zu beten, das ist alles im Fleisch. Wenn Gottes Geist mich nicht auffordert zu tun, ich tue es nicht mehr. Aber Gott fordert manchmal auf, mach das. Und das ist so wichtig, dass man auf ihn hört. Dann ist der Mensch von Gott gesandt. Und wir wissen, Johannes der Täufer war ein Mann von Gott gesandt. Und viele Menschen sind noch gar nicht reif, dass du für diese betest. Denn Saul von Tarsus saß da in seinem Hotelzimmer, siehe, er betet. Er soll weiter beten, bis der Bruder Ananias von Gott überzeugt ist. Geh hin. Und wir müssen auch lernen zu warten, bis der Mann Gottes, die Frau Gottes kommt und mir dient. Vorher wird nichts Sinnvolles passieren. Viele Frommen sind verhext. Ich sage jetzt eine große Wahrheit. Viele Gläubige sind verhext und sie wissen es nicht. Durch missbräuchliche Geister. Und es gibt so viele Hexen und besonders charismatisch pfingstlichen Raum. So viele Hexen. Scheide, die sind nicht im Mittelalter vernichtet worden oder verbrannt worden. Die treiben sich in der Gemeinde. Vorwiegend Menschen, die aus dem esoterischen Raum kommen, die, was weiß ich, Karten gelegt haben, Handlinien gelesen haben. Die versuchen jetzt auf geistlichem Gebiet zu arbeiten. Du, ich spüre hier eine Niere. Du hast bestimmt auch Nierenschmerzen. Und dann fangen sie, und es stimmt unter Umständen. Denn sie haben den Wahrsagergeist. Und Menschen mit dem Wahrsagergeist sagen nichts Verkehrtes. Das sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr unbedingt hören, Brüder. Viele werden von Geistern gequält, selber gequält. Bitte, ich sage aus der Seelsorge, aus 50-jähriger Erfahrung, viele werden von Geistern gequält, verprügelt, schlagen sich selbst, quälen sich selbst. Die verstümmeln sich manchmal sogar selbst. In aller Liebe, ich kenne Leute, die sind auch bei uns schon hier gewesen und die waren auch hier bei uns. Diese Geister sind Dämonen in frommer Verpackung. Satan öffnet ihnen die Augen, er zeigt ihnen sehr viel. Ach, bei der ist das und bei der ist das und bei dem ist das und bei jenem ist jenes. Sie sehen Missstände. Satan öffnet die Augen und da kriegst du die Augen nicht mehr zu. Wenn er dir die Augen geöffnet hat, wenn Jesus dir die Augen geöffnet hat, kannst du die Augen wieder zumachen. und schlafen. Aber wenn der Teufel die Augen auftut und sie erkannten, dass sie nackt sind, Adam und Eva. Was in den Gemeinden fehlt, das zeigt der Teufel. Und das fehlt auch in den Gemeinden. Mag recht sein. Die Liebe. Die fehlt. Und dann werden sie geistlich und fromm und sie fangen an zu segnen und beten, Herr, schenk dieser Gemeinde Liebe. Eigentlich brauchen sie selber Liebe. Und zwar die Liebe zu Gott zuerst einmal. Das klingt alles so biblisch. Gerade die Hexerei, weiße Magie. Weißt du, da beschwören sie Dinge in dem Namen Jesu. Der Teufel macht es. Denk an die Söhne von Skephas. Prophetie. Und es klingt so fromm und biblisch. Geistlich. Und der Teufel versucht, die Fehler in der Gemeinde zu zeigen. Weißt du, was der Teufel möchte? Der möchte die Gemeinde schlecht machen. Wir haben Fehler, das wissen wir. Aber wir haben einen, der uns gerecht macht, Jesus Christus. Und es gibt nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Auch wenn wir noch lieblos sind. Und ich weiß, wir sind noch im Fleisch. Wir sind noch Menschen, wir sind noch sterblich. Und das ist für Gott kein Problem. Das ist für Gott kein Problem. Ich will dir etwas sagen, die Hexerei. Und den Christen, weißt du, die Fehler in der Gemeinde zu suchen, den Splitter in des Bruders Auge. Und die sehen den Balken in ihrem eigenen Auge nicht. Die Hexerei läuft meistens über Hauskreise, Gebetskreise, Gebetszellen. Und da werden die Geister aneinander weitergegeben. Wir reichen uns an die Hände. Verstehst du? Wunderbar. Ein Herz und eine Seele, aber das sind die meisten gar nicht. Und dann fasst man sich an die Hände, demonstriert mal Einmütigkeit und Einheit. Und diese Hexer nützen, diese Satanisten nützen jede Gelegenheit des Gebets. Kaum hat man die Amen gesagt in der Predigt, dann darf ich noch für dich beten. Am Schluss nach dem Gottesdienst in der Ecke irgendwo, da wird noch gebetet. Als wenn man nicht genug in der Gemeinde gebetet hätte. In aller Liebe, ich sage das, diesen ganzen geistlichen Unfug. Während der Predigt haben sie nichts zu melden, da sitzen sie still in sich gekehrt. Verstehst du, wie geschlagene Hunde? Weißt du, da können sie nicht machen, was sie wollen. Da werden die Geister, ja, gehalten. Sie dürfen nicht auffallen als Hexen. Aber sobald die Predigt, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Sobald die Predigt zu Ende ist, wird der Satan aktiv auf bestimmte Leute. Tu, ich habe was für dich. Möchtest du nicht wissen, was Gott über dich denkt? Freilich will ich wissen, was Gott über mich denkt. Also ich wäre dumm, wenn ich das nicht wollte. So, die Hexer bleiben hartnäckig in der Gemeinde. Die kriegst du aber nicht raus. Wie eine Laus im Fell. Die kriegst du nicht raus. Die gehen nicht. Und die sagen, Gott hat mich hier hingestellt und da muss ich bleiben, bis ich sterbe. Obwohl sie gar nicht dazugehören. Die sind schon längst, haben sich schon längst abgeseilt von der Gemeinde. Die nehmen nichts ernst und so weiter. Aber die benutzen die Gemeinde. Das sind Trittbettfahrer. Sie gehen nicht in eine andere Gemeinde mit der Begründung, die brauchen mich noch hier. Der Matthäus braucht dich. Nein, der Matthäus braucht dich nicht. Weißt du, sie brauchen, weißt du, Kontrolle auszuüben. Prophetie. Weißt du, durch Prophetie kann viel Kontrolle ausgeübt werden. Weißt du, sie wollen an die Menschen rankommen, die Menschen berauben, betören und sie geistlich irgendwie. Es brauchen meistens schüchterne, neubekehrte, labile Gläubige, versuchen sie zu vereinnahmen. Paulus schreibt ganz raffiniert. Und sie schleichen sich in den Häusern hin und her und suchen die Weiblein zu verführen. Steht in Martin Luther so. Weiblein zu verführen. Gemeint sind seelische Menschen, die nach mehr suchen, die den Herrn suchen. Und dann kommen diese Hexer mit verschiedensten Argumenten. Die heutige Christenheit ist alles dahingegeben. Sie hören nicht mehr die Stimme Gottes. Ich zeig dir. Und du brauchst es. Und wenn du nicht auf sie hörst, dann drohen diese Hexenleute mit Todesstrafe sogar. Du begehst die Sünde wie den Heiligen Geist. Ich weiß, die Gemeinde, die sich bei uns eingemietet hatte in der Nazareth-Kirche, die haben eine totale Kontrolle auf die Leute ausgeübt. Jeder, der sich bekehrt hat, einen Partner bekommen, der sorgt für dich und mit dem da wird auf dich angesetzt, verstehst du, sodass die kontrolliert werden. Und ich habe gesagt, Leute, das ist nicht biblisch, diese Jüngerschaft nannten sie. Das ist nicht biblisch. Jüngerschaft ist, du lernst freiwillig. Willst du ihm nachfolgen, nimm sein Kreuz auf sich. So. Und dann versuchen sie dich zu kontrollieren. Hast du heute schon gebetet? Hast du heute schon die Bibel gelesen? Hast du was verstanden? Und was weiß ich, was sie alles noch machen? Die versuchen über dich Kontrolle zu bekommen und sie kontrollieren dich. Denn sie glauben, sie sind die Elite. Sie sind die Perfekten. Und sie geben das weiter. Weißt du, dann sagen sie, und da gab es so viele Probleme mit der Gemeinde, was die gehabt haben. Weißt du, da haben den Leuten gesagt, die sind selber noch, die Neubekehrten waren noch selber grün hinter die Ohren. Dann haben sie gesagt, das musst du weg, das musst du weg, das musst du weg. Die weltlichen Schallplatten, deine Freundschaft musst du aufgeben, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Steht alles in der Bibel. Dann haben sie die Freundschaften getrennt, oft sogar Ehepaare getrennt. Der Mann ist nicht gläubig, trenn dich, das ist besser. Du gehst deinen Weg allein. Gott hat ja die Ehe gestiftet, nur nebenbei. Und du sollst dich so und so weiter. Und sie versuchen dich mit einem Löffel zu füttern. Dosiert. Sie glauben. Und sie versuchen dich an sich zu binden. Das ist Prophetie. Weißt du, falsch verstanden, falsch ausgelegt, falsch ausgelebt. Weißt du, die denken, du bist dumm. In meiner Bibel steht es, du hast den Heiligen Geist und die Salbung ist es, was dich lehrt. Jeder Wiedergeborene hat die Salbung und du brauchst nicht, hör mir zu, dass dich ein anderer lehrt. Du brauchst die Predigt. Aber die Predigt ist keine Vergewaltigung. Du hörst, kannst reingehen lassen und ausgehen lassen wieder. Und dann wirst du erinnert vom Heiligen Geist. Du, was der da gesagt hat, das kann durchaus stimmen. Lass uns prüfen. Deshalb sagt die Bibel, lass sie zwei, drei weissagen und die anderen das richten. Durch die Predigt geschieht genug Lehren, genug Unterweisung. Dort wird aus dem Logos Rema gemacht. Durch den Heiligen Geist wird es verstreut. Und jetzt gehst du nach Hause. Und zu Hause wird jetzt nachgedacht. Aber die Hexer kommen sogar zu dir nach Hause. In aller Liebe. Und nach jedem Gottesdienst rufen sie dich an. Und wenn du in den Gottesdienst kommst, da versuchen sie dich zu windeln, dich neu zu wickeln. Und wieder, hast du was in den Hosen gemacht? Hast du was falsch gemacht? Weißt du, die Bibel, das widerspricht der Lehre des Neuen Testaments. Das Neue Testament lehrt uns, jeder ist für sich vor Gott verantwortlich. Jeder ist für sich von Gott angenommen. Und Gott liebt jeden Einzelnen. Nach 1. Petrus 5, Vers 2 bis in den nächsten Verse, da heißt es, und das bin ich auch als Pastor, als Aufpasser der Herde Gottes, aber ich tue das nicht mit Zwang. Und es geschieht so viel Zwang in der Christenheit. Zwang. Ich bin nicht der Herr. Ich bin nur ein Hirte. Mithirte. Und der Herr Jesus ist der Erzhirte der Gemeinde. Und weißt du, Gott hat mir schon Leute anvertraut. Ich bin für die verantwortlich. Aber überdräng sie nicht. Du musst. Nein, du musst gar nichts. Darum versuche ich, durch viele persönliche, praktische Impulse hier von mir aus weiterzugeben, das, was ich erlebt habe, was mir groß geworden ist, was ich erkannt habe. Und das Übrige, das muss der Heilige Geist machen. Das Übrige muss der Heilige Geist machen, nicht ich und nicht die Mitarbeiter. Viele Pastoren wollen Kings und groß sein, Autorität haben und herrschen. Doch Jesus sagt, ich will Diener und keine Könige. Ich will Diener. Matthäus 20, Vers 25 und folgende Verse. Lies mal nach. Die Hexer wollen ganz besonders, weißt du, dass du ein Eigenleben aufgibst, dass du gar kein Eigenleben hast. Du wirst manipuliert, verzaubert, kontrolliert. Sag mir, mit wem du gehst und so weiter. Und die versuchen, dich von der Familie wegzubringen. Pass auf diese Leute auf. Von deinen Eltern, von deinen Geschwistern. Ja, die sind nicht Christen. Aber Gott hat gerade dich als Salzkörnlein in die Familie gesetzt. Du bist Licht. Und du bist ein Werkzeug Gottes. Ein schwieriges Werkzeug vielleicht, aber du bist ein Werkzeug Gottes in aller Liebe. Viele trennen dann die Freunde voneinander, die Kinder von der Familie und so weiter, vor allem, wenn sie keine Christen sind. Also weißt du, dein Mann ist Alkoholiker oder was weiß ich, mach das und das. Gewiss, das sind die Leute. Aber Gott will diese Leute durch dich verändern, durch deine Gebete. Und die Bibel sagt, dass wir durch unseren Einsatz, durch unsere Fürbitte die schlimmsten Ganoven verändern können. Räuber, Diebe, Knabenschänder. So leicht kommt man in eine Sekte, wenn man sich den religiösen Geistern ausliefert. Und Weißt du, die kommen immer mit Hellseherei, das ist Prophetie. Und wir brauchen die Christen. Und die bringen dann in eine Zwangssituation, Zwangsjacke, verpassen sie ihnen. Ich darf gar nichts, ich muss immer den Herrn fragen. Und der Herr ist aber der Oberjünger, der Jünger, der auf dich angesetzt ist. Nein, das ist nicht, du musst den Herrn im Gebet fragen und nicht den Pastor. Und Pastor sowieso, der Hirte ist schon verantwortlich für dich. Aber die Geschwister, die in der Gemeinde auf dich angesetzt sind, und da gibt es so viel Streit und Knatsch und was da alles so passiert, dann fangen sie nachher an, deinen Besitz sogar noch zu nagen und schränken deine Lebensqualität ein. Da geht man nicht mehr, man fährt nicht mehr in Urlaub, man geht auf der Missionsreise. Aber Gott will, dass du dich freust und den Alltag genießt mit deiner Familie. Gott will, dass du deinem Gott selbst dienst und selbst zuhörst, ohne Mittelsmänner, ohne Vormund, ohne Dolmetscher. Der Heilige Geist ist der Lehrer. Er will uns lehren in alle Wahrheit. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir gelehrt werden von Gott, dass wir von ihm gebildet sind. Wir sind noch nicht so weit. Weißt du, uns fehlt noch so viel. Aber was noch fehlt, wird der Heilige Geist an uns arbeiten, so dass wir das Ziel erreichen können. Wir sind noch nicht vollendet, aber wir sind angelegt, wir sollen Frucht tragen zu unserer Zeit. Nicht, wenn die es wollen. Zu unserer Zeit. Wann ist deine Zeit zum Reifen? Manche reifen erst nach der Ernte im Keller. Rechtschaffene Frucht der Buße, Sinnesänderung. Weißt du, wir sollten wieder lernen, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Ich weiß, das ist in der Bibel. Die Bibel klingt hart. Wer nicht allem absagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Gott segnet und salbt uns. Weißt du, Gott salbt uns. Aber er muss uns befreien von diesen Sachen. Dann kannst du spielend absagen und loslassen. Es muss die Zeit reif werden, dass du die Blätter fallen lässt. So wie jetzt im Herbst die Blätter fallen. Dann muss nur ein Windchen durchgehen und die Blätter sind weg von den Bäumen. Aber nicht mit gewaltsamem Stock, dass du die Blätter da abschlägst. So viele denken, diese Erlösung ist eine gewaltsame Sache. Nein, es ist die fröhlichste und die einfachste und die schönste Sache in der Welt überhaupt. Das ist fast wie ein Spaziergang. Jesus wurde nach der Taufe in die Wüste geführt, um für seinen Dienst tauglich gemacht zu werden. Und Prophetie ist die Stimme vom Himmel, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das war die Prophetie bei Jesus. Und jetzt musste Jesus es alles wahr machen, erfüllen, verwirklichen. Die Stimmen müssen geprüft werden. Und nicht jede Stimme ist Gottes Stimme, Brüder und Schwestern. In aller Liebe. Und der Teufel verstellt sich gerne als ein Heiliger, als Lichtengel. Und darum, die Frage ist, du sollst nur dem Herrn verpflichtet sein. Wie hat Jesus gesagt zu dem Teufel? Du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Basta. Bist du schon so weit? Viele schlucken ungeprüfte Weisungen. Die Weisungen der Bibel musst du nicht prüfen. Die sind schon millionenfach geprüft. Aber die Weisungen, die du jetzt hörst. Ich war in Amerika. Und ich habe meinen Ohren nicht getraut. Da in Amerika gibt es mehrere Programme. Da kannst du anrufen und die bringen dir eine Prophetie im Fernsehen vor laufender Kamera. Und so spricht der Herr. Herr Meier, was ist Ihr Problem? Und so spricht der Herr. Und dann prophezeien sie im Fernsehen. Ist es in Ordnung? Ja. Verstehst? Ist genauso, wenn wir hier Wahrsagerprogramme im Fernsehen angucken. Die machen genau das Gleiche. Weißt du, wenn Gott redet, redet nicht im Fernsehen für alle Leute, vor alle Welt stellt zur Schau. Gott ist ein sanftmütiger Gott, ein Gentleman. Aber Leute, die wollen verzaubert werden. Oh, der Bruder hat im Fernsehen geweissagt. Und ich habe dann in der Gemeinde gefragt, kennst du diese Leute, die da zuhören? Ja, in unserer Gemeinde gibt es haufenweise solche, die in unsere Gottesdienste kommen, hat mir in Atlanta der Pastor erzählt. Es ist ganz schlimm. Die leben nur noch von den Prophetien, die diese Hexer, für mich Hexer, in den Fernseher bringen. Die rufen ständig an, wenn sie eine Entscheidung brauchen und was weiß ich. Und das geht ganze Stunden. Ganze Stunden. Und die bringen mehr Fluch wie Segen über die Menschen. Ich danke Gott, dass sowas bei uns noch nicht hier in Deutschland im Fernsehen ist. Dass nur noch die Magier und Zauberer und Wahrsager und Zeichendeuter und Kartenleger dies machen. Und weißt du, wie schlimm die das machen? Dann gab es bei uns, ich weiß nicht, ob es es noch gibt, dann gab es Fernsehprogramme, christliche Fernsehprogramme. Da predigt der Spitzer, da predigt der, da predigt jener, verstehst du, im Fernsehen. Und kaum ist das Programm zu Ende, kommt eine Hexe und legt die Karten und wahrsagt. Verstehst du? Und viele Gotteskinder, die bleiben sitzen, die schalten nicht den Fernseher ab. Nach dem Gottesdienst. Deshalb, im Fernsehen wird so viel Mist verzapft. Ich sag euch, du hast dir anders gehört, bist gesegnet worden, Halleluja. Und dann kommt jetzt ein Kartenlegerin. Das war hier Gang und Gäbe. Jahrelang, ihr habt versucht zu protestieren, aber das bringt nichts. Verstehst du, sie bezahlen ihr Geld und die verdienen ganz gut. Geliebte, 1. Johannes 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern testet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in dieser Welt ausgegangen. Fromme Männer, fromme Frauen, dieser fromme Geist. Hier, das sind Männer des lebendigen Gottes, hört ihnen zu. Durch Wahrsagerei und Zauberei, durch fromme Unterhaltung, betrübt Satan die Menschen, bringt sie um ihr Segen, um ihr Glück, um ihr Heil, um ihre Freude, um ihren Frieden. Wir sollen zurück zum uralten Evangelium. Uralten Evangelium. Es war gut für Petrus, war gut für Johannes, war gut für Paulus, war gut für Timotheus, war gut für all die alten Leute. Glaubt nicht jedem Geist, habe ich gelesen. Wir sind in der Endzeit. Joel Kapitel 3, Vers 1. Weißt du, da wird der Geist auf alles Fleisch ausgegossen werden. Und manche kriegen das so, verstehst du? Da denke ich, du bist im charismatischen Gottesdienst, aber weil das Gottesdienst läuft nach dem Programm Satans. Die Leute sind Satanisten, Okkultisten, Spiritisten und die machen das Programm. Viele sind gar nicht einmal frei. Und die rufen die Geister heran. Emma, Emma, Emma. Verstehst du? Diese Emma ist irgendeine Hexe. Aber das, oh, da war sogar schon in Berlin dieser Mann mit dem Emma-Geist. Und hat so viele unter den Bann gebracht. Tätowiert bis über die Ohren. Da kommt ein Mädchen zu mir, ich will mich tätowieren lassen. Da habe ich gesagt, hör mit diesem Blödsinn auf. Ja, aber der Pastor ist tätowiert. Der war Christ, junger Christ, gläubiger Christ, der war nicht tätowiert. Aber um die Welt zu erreichen, hat er sich tätowieren lassen bis über die Ohren. Der Heilige Geist ist ein Geist der Reinheit, ein Geist der Heiligkeit. Ein Geist des Friedens, ein Geist der Freude. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und wir wollen dein Wort uns festhalten. Dein Wort ist Leben. Und du sagst, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Herr Jesus, ich könnte weinen, wenn ich so die Christenheit hier in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt angucke, wie weit sie von dir weg sind, wie sie dich vergessen, verstoßen, verkannt, verachtet haben und wie sie den Zauberern mehr nachlaufen als dem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Herr, du wirst deine Christenheit erwecken. Es ist deine Sache. Es ist dein Werk, die Gemeinde Jesu Christi. Und du wirst die Gläubigen, die Echten, die Wahren herausführen aus dem ganzen Schlamassel. Ich danke dir, Herr Jesus. Und du wirst in jedem Einzelnen diesen prophetischen Geist erwecken, dass er merkt, wo der Hase läuft. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.